Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Soweit unser Text, Lukas 18, 1 bis 8. Ihr Lieben, fragen wir uns zunächst mal, worum geht es Jesus, wenn er dieses Gleichnis erzählt? Erste vorläufige Antwort: natürlich ums Gebet. Und zwar um ausdauerndes Gebet. Dass wir, wenn wir beten, nicht nachlassen. Dass wir nicht nachlässig werden. Außerdem möchte Jesus, dass wir alle Zeit beten. Nur, was heißt das? Alle Zeit bedeutet nicht ununterbrochen. Wir können nicht Tag für Tag 24 Stunden durchbeten. Gebet ist ein Gespräch und man spricht nicht ununterbrochen. Wir kommen dem alle Zeit auf die Spur, wenn wir es mit zu allen Zeiten bzw. in allen Zeiten übersetzen. Dann bedeutet es: Wir beten in Zeiten der Trauer und wir beten in Zeiten des Glücks, eben in allen Lebensabschnitten, in allen Lebenslagen. Ganz nebenbei, für Beten gebraucht Jesus hier einen Ausdruck, der Loben, Danken und Bitten einschließt. Also jede Art von Gespräch mit Gott. Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man allzeit beten und nicht nachlassen sollte. Besonderen Wert legt Jesus auf das Nicht-Nachlassen. Er weiß um die Gefahr, dass wir gebetsmüde werden. Kennen wir doch. Gebetsmüdigkeit, oder? Wie lange beten wir schon um Frieden für die Ukraine? Eigentlich seit dem Tag, als dieser unsägliche Krieg begann. Also schon über 2 Jahre. Herr, mach du dem doch ein Ende. Wie oft denken wir an die Situation in Israel und in Gaza? Menschliche Diplomatie scheint hier nichts ausrichten zu können. Herr, erbarme dich. Meine Frau und ich beten immer wieder mal für die Menschen im Sudan, dass dieses menschenverachtende Gemetzel endlich aufhört. Ach Herr. Wir liegen Gott mit unseren Anliegen in den Ohren, weil sich aber halt so gar nichts tut, werden wir einfach müde, uns immer wieder wiederholen zu müssen. Unser Gleichnis ermutigt uns, gegen den Augenschein anzubeten und bitte nicht nachzulassen. Zurück zur Eingangsfrage: Worum geht es Jesus mit seinem Gleichnis? Erste vorläufige Antwort: natürlich ums Gebet, um ausdauerndes Gebet. Was Jesus aber noch wichtiger ist, sagt er am Schluss seines Gleichnisses. Wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden hier auf Erden? Mit diesem Schlusssatz erfährt das Gleichnis eine verblüffende Wendung. Zunächst entsteht der Eindruck, es drehe sich alles ums Beten. So wurde das Gleichnis von Jesus ja auch eingeführt. Alle Zeit beten, nicht müde werden. Aber statt der nun zu erwartenden Schlussfrage, wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann solches Gebet finden auf Erden, rückt plötzlich unser Glaube in den Vordergrund. Wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden hier auf Erden. Es geht in Jesu Gleichnis also nicht nur ums Gebet, sondern viel, viel zentraler, viel tiefer, viel bedeutungsvoller um den Glauben selbst, um meinen und deinen Glauben. Glauben wir, dass Jesus wiederkommt? Rechnen wir damit? Sind wir darauf vorbereitet? Wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden. So viel vorab, lasst uns jetzt aber Schritt für Schritt an den Aussagen Jesu entlanggehen. Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Will heißen, dieser Mann war sich selbst das Maß aller Dinge. Er war sich in jeder Hinsicht selbst der Nächste. Ihn kümmern weder Gott noch die Menschen. Und so lebt er seine Gottlosigkeit und Unmenschlichkeit aus. Ihr Leben, von einem Richter erwarten wir, dass er sein Amt im Dienste der Menschen ausübt, ohne Ansehen der Person und eben nicht rücksichtslos und unmenschlich. Natürlich, wir erwarten heutzutage von einem Richter nicht unbedingt, dass er auch noch gottesfürchtig ist. Er muss nicht fromm sein, um Recht sprechen zu können. In Israel war das damals natürlich anders. Als Vertreter von Recht und Gerechtigkeit, als Person, die von Amts wegen über andere Personen zu urteilen hatte, war ein Richter in Israel so etwas wie der irdische Anwalt der göttlichen Gerechtigkeit. Sprich, er war der juristische Stellvertreter Gottes auf Erden. Leider ist beim Richter, von dem Jesus erzählt, alles anders. Er ist die Schande oder er ist eine Schande für seinen Berufsstand. Wir sehen es daran, wie er mit jener Witwe umspringt. Kurz zum Witwenstand von damals. Witwen waren in vielen Fällen schutzlos. Dabei wurden sie nicht selten wirtschaftlich und sozial ausgebeutet. Zu Recht weisen Ausleger darauf hin, dass es auch sehr junge Witwen gab. Nicht selten heiraten israelitische Mädchen nämlich schon im Alter von 14 Jahren. Ganz übel waren jene Witwen dran, deren Ehe kinderlos geblieben waren. Es fehlten ihnen dann die nahestehenden Beschützer. Die Witwe, von der Jesus im Gleichnis erzählt, fordert den Richter auf: Verhilf mir zu meinem Recht. Kurzer Einschub. Wenn nach jüdischem Recht eine Angelegenheit durch Schiedsspruch entschieden werden sollte, setzte sich das Gericht stets aus drei Richtern zusammen. Einen für den Kläger, einen für den Beklagten und außerdem wurde noch ein Unparteiischer benannt. Beim Unparteiischen Richter handelt es sich um einen bezahlten Beamten, der entweder von Herodes oder den Römern in sein Amt berufen worden war. Diese Richter waren ziemlich berüchtigt. Besaß der Kläger weder Einfluss noch Geld, um durch Bestechung des Beamten zu seinem Recht zu kommen, dann brauchte er sich auch nicht erst Hoffnungen zu machen. Einschubende. Die Witwe hatte keine Bestechungssumme zu bieten. Sie hatte niemanden, der zu ihren Gunsten sprach. Sie hatte nur die Bitte, verhilf mir zu meinem Recht. Sie wusste das Recht also auf ihrer Seite. Wäre der Richter gerecht gewesen, hätte er ihr helfen müssen. Galt doch immer noch 5. Mose 27, 19, wo es heißt, verflucht sei, wer das Recht der Witwe beugt. Ganz anders dieser Richter hier. Die Hilflosigkeit der Frau rührt ihn nicht. Gottes Zorn fürchtet er nicht. Der Himmel über ihm bedeutet ihm genauso wenig wie das moralische Gesetz in ihm. Der Mann ist offensichtlich in jeder Hinsicht jenseits von Gut und Böse und eben deshalb ganz und gar böse. Die arme Frau hatte ihm gegenüber keine Chance. Was jetzt verblüfft, ist, dass Jesus dem Mann mit seiner Schilderung einen weiteren Auftritt verschafft. Wir werden nun nämlich Zeugen eines unglaublich unverfrorenen Selbstgesprächs. Der ungerechte Richter bestätigt sich selber seine Gottlosigkeit und Menschenverachtung. Wir hören ihn sagen, wenn ich auch gottlos bin und rücksichtslos gegen Menschen. Naja, immerhin ist er ehrlich, zumindest gegenüber sich selbst. Er macht sich vor sich selbst nicht besser, nicht menschlicher als er ist. Weder in moralischer noch in religiöser Hinsicht betrügt dieser Halunke sich selbst. Er bestätigt sich selbst, dass er sich sein Handeln von keiner fremden Distanz oder Instanz diktieren lässt. Was er gelten lässt, das soll auch in Zukunft ausschließlich er selber sein. Ja, damit bestätigt er, dass die Witwe mit ihrer Bitte keine Aussicht auf Erfolg hat. Aber erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Woher auf einmal der Umschwung in seinem Denken und Handeln? Der Richter hatte nicht mit der Hartnäckigkeit der Witwe gerechnet. Sie kam nämlich nicht nur einmal, sie kam immer wieder. Sie startete einen Versuch nach dem anderen. Lange wollte der Richter nicht. Diese Frau lässt sich davon aber nicht entmutigen. Augenscheinlich hat sie nicht mal Rücksicht auf unterschiedliche Tageszeiten genommen. In Vers 7 verbirgt sich nämlich der Hinweis, dass Gottes Kinder Tag und Nacht zu ihm rufen. Der Richter ist genervt. Sie geht ihm auf den Geist. Und da ist es nun so schön. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Hoppla! Der Richter hat ja doch Angst. Zwar nicht vor Gott und auch nicht vor anderen Menschen, aber vor dieser Frau. Er hat Angst davor, dass ihm die Witwe ein blaues Auge schlägt. So die genaue Wortbedeutung von Vers 5. Ihr Lieben, diese Befürchtung ist wörtlich zu nehmen. Die verzweifelte Frau könnte handgreiflich werden, und zwar so, dass es richtig weh tut. Natürlich können wir davon ausgehen, dass er stärker ist als sie. Aber zu einer Backpfeife könnte es allemal reichen. Diese täte deshalb so weh, weil er damit buchstäblich sein Gesicht verlöre. Offensichtlich ist der Richter doch nicht so abgebrüht, wie er tut. Offensichtlich ist auch bei ihm noch etwas da, wo normalerweise das Gesicht beim Menschen ist. Dieses bisschen will er nicht verlieren. Und so kommt die Witwe mit ihrer Bitte schließlich doch noch ans Ziel. Ihr Lieben, Hartnäckigkeit zählt sich aus oder zahlt sich aus, gerade auch beim Beten. Als nächstes schauen wir auf Gott. Wie kommt Gott in diesem Gleichnis vor, das Jesus erzählt? Ist Gott wie jener willkürliche und ungerechte Richter, der, wenn überhaupt, erst nach langer Zeit unserem Drängen nachgibt? Jesus weiß es besser. Sollte aber Gott nicht rechtschaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Das feierliche Ich sage euch unterstreicht, dass Jesus hier eine Zusage macht. Sie lautet, Gott handelt, und zwar für euch. Ganz wörtlich ist sogar davon die Rede, dass Gott seinen Auserwählten, also den betenden Gläubigen, Recht verschafft. Recht im umfassenden, endgültigen Sinn. Wann? Am Ende der Tage, eingeleitet durch die Wiederkunft Christi. Was geschieht dann? Die Gläubigen werden belohnt, die Bösen bestraft. Nachzulesen in Offenbarung 6, 9 fortfolgende. Das Ganze soll in Kürze geschehen. Aber Vorsicht! Hier handelt es sich nicht um eine menschliche Zeitangabe. Menschlich gesehen dauert es vielmehr lange bis zur Wiederkunft Christi. Menschlich gesehen hat die Gemeinde ebenso wie die Witwe den Eindruck, dass sie oft genug umsonst betet. Ihr Lieben, die Aussage in Kürze bzw. schleunigst drückt eine Gotteszeit aus. 2. Petrus 2, 8 und 9. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Kairos, Gottes Zeit. Als aber die Zeit erfüllt war. Wenn Jesus dann allerdings wiederkommt, geschieht alles sehr schnell. Dann beginnt nicht erst eine allmähliche Verbesserung oder Entwicklung zum Besseren hin. Mit heiliger Verblüffung wird man zur Kenntnis nehmen, wie der Herr schnellstens alles zum Guten führt. Dem langen Warten mit seinen manchmal ermüdenden Bittgängen steht das schnellstens des kommenden Herrn gegenüber. Ihr Lieben, ich komme auf unsere Eingangsfrage zurück, auf das, worauf Jesu Gleichnis eigentlich hinausläuft. Wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden hier auf Erden? Ganz direkt gefragt, wie steht es um unseren Endzeitglauben? Und wie gehen wir heute damit um, dass Jesus wiederkommt? Wird der Herr dann Glauben finden, wenn er kommt? Es heißt nicht, falls er überhaupt kommt, das steht außer Frage. Gefragt ist unser aktueller Glaube an die Wiederkunft Jesu Christi. Ich lese unseren Satz nochmal mit einer etwas anderen Betonung. Wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden. Was möchte unser Herr vorfinden, wenn er wiederkommt? Antwort, dass wir in seinem Sinn hier auf Erden unseren Alltag leben. Wir können uns dabei am Doppelgebot der Liebe orientieren, denn darin sind ja, wie wir wissen, alle Gebote zusammengefasst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn Gott ein Gott ist, der Recht schafft, dann bemüht sich der Glaube, das zu unterstützen. Dann ist es uns nicht egal, wenn das Recht eines Mitmenschen mit Füßen getreten wird. Dann setzen wir uns so gut wir nur können für ihn ein, begleitet von vertrauensvollem Gebet. Wenn nämlich schon dieser Richter sich erweichen lässt, dann doch ganz gewiss auch Gott, der unser aller Heil und Glück will. Der will, dass unser Leben Erfüllung findet in Zeit und Ewigkeit. Ihr Lieben, nochmal, wird dieser vertrauensvoll betende Glaube auf Erden zu finden sein? Heute unter uns und dann, wenn das Ende der Zeit anbricht. Dazu eine letzte Orientierungshilfe zum Schluss. Lasst uns nicht müde werden, Gott zu bitten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, Jesus wird wiederkommen und sein Reich aufrichten. Dafür lasst uns beten und dementsprechend handeln. Es ist an Gott, seine Welt zu erlösen und zu retten. Und wir haben mit unseren Gebeten und unserem Tun Anteil daran. Amen. Lasst uns eine Stille haben, wo wir nachdenken können über das, was wir gehört haben. Vielleicht fragen wir selber, wie schaut es denn mit unserem Endzeitglauben aus? Was kann Jesus von uns erwarten? Und wie leben wir heute damit, dass Jesus wiederkommt? Zeit der Stille.